Ulrike, 26, Status Flüchtling. Eine deutsch-polnische Reise durch den Herbst 1989. Ein Feature von Alexander Härte.
Haben Sie geschafft, ne?
Ja, die waren gut. Das war so ein Tag, genau richtig. Schade, wenn man jetzt das könnte man die Nacht nicht schlafen.
Das auch. Da müssen wir noch drei Mal suchen. Bis klar.
Tschüss, schönen Abend, danke.
Tag 1. Die Zeitreise beginnt.
So, kurz nach 11, laden wieder zu. Wie jeden Abend geschafft im doppelten Sinne.
Ja. So ist das Tag für Tag und seit vielen Jahren, aber man gewöhnt sich dran.
So, und morgen schließt du mal nicht den Laden morgens um 11 auf, sondern da sitzen wir schon im Bus und machen eine ziemlich abstruse Reise durch unsere Geschichte, an die ich mich ja nicht mehr erinnern kann und du musst sie mir dann erzählen. Was denkst du jetzt darüber, wo es wirklich direkt vor uns liegt?
Naja, das ist schon so ein bisschen ein seltsames Gefühl, wenn man so ganz tief in sich gehen muss und einfach dran denken muss, dass man jetzt eine Reise in seine Vergangenheit macht. Jeder kann sich das wahrscheinlich vorstellen, wie das ist, wenn man so Dinge herauskramen muss, die eigentlich schon ganz lange ad acta gelegt worden sind, wo schon viele, ganz viele andere Dinge darüber passiert sind und man sich auf einmal an Dinge, die 25 Jahre zurückliegen, erinnern muss.
Aber gerade jetzt an dem Punkt, in dem du an deiner Bar stehst, in deinem Restaurant, das du jetzt 15 Jahre hast und denkst an die Ulrike zurück vor 25 Jahren, die mit Kind und Kegel irgendwo ins Flugzeug gestiegen ist, in Warschau und in Düsseldorf gelandet. Wie würdest du der erzählen, was auf sie zukommt in den nächsten 25 Jahren?
Also ich glaube, solche Dinge kann man einfach nur machen, wenn man 25 ist und voller Glaube an sich selber auch. Und das wird schon irgendwie, solche Dinge kann man weder planen noch voraussehen. Empfehle ich aber jedem auch mal einen Schritt zu tun, der ungewöhnlich ist und anders ist und einfach dran zu glauben, dass man schafft das schon. Und man muss in sich reinhören und sagen, wenn es eben nicht geht oder wenn irgendwas sein soll, dann muss man das auch so tun. Man muss das mit sich selbst immer ausmachen.
Jetzt haben wir ja noch den Zufall, dass wir exakt 25 Jahre bis auf zwei Tage auseinander liegen vom Alter her. Das heißt, ich bin jetzt fast auf den Tag genau in dem gleichen Alter, habe kein Kind, habe keine Grenzen mehr zu überwinden, habe es relativ einfach. Was würdest du mir und vielleicht auch irgendwie Leuten in meinem Alter gerade sagen, eben weil du meintest, man muss diesen Schritt wagen?
Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, die heutigen 25-Jährigen, die können immer ganz andere Dinge entscheiden, was sie tun und wie sie das tun. Aber man sollte schon darüber nachdenken, was man mit seinem Leben macht und wie man das tut. Und man muss, davon bin ich auch vollkommen überzeugt, man muss zu dieser getroffenen Entscheidung dann auch stehen. Das empfehle ich auch jedem 25-Jährigen. Entscheidungen treffen und dann auch etwas tun und nicht hin und her denken, machen, sondern ich tue, ich entscheide und dann mache ich das auch.
Und den Rest besprechen wir ab morgen, 7 Uhr geht's los für uns. Gute Nacht, ne?
Gute Nacht.
Jetzt also, ein Jahr lang habe ich diese Reise geplant oder zumindest darüber nachgedacht. 8 Tage einmal quer durch die eigene Geschichte. Weimar, Berlin, Warschau, Niedersachsen und wieder zurück. 2500 Kilometer mit Bus, Bahn und Flugzeug, mit dem Auto und zu Fuß. So wie sie damals, Ulrike, meine Mutter, die im Spätsommer 1989 nur eine Familienfeier in Polen besuchen wollte und 4 Wochen später in einem Flüchtlingslager in Norddeutschland landete. 26 war sie damals, so wie ich heute. Ohne Job, dafür mit einem 14 Monate alten Kind. Ohne Wohnung, dafür mit einer BRD-Staatsbürgerschaft. Ohne Plan, dafür in Freiheit. Und jetzt stehen wir also hier, ziemlich genau 25 Jahre später, mit einem Glas Rotwein in der Hand in unserem Restaurant in Weimar, ihrer alten Heimat. Der Laden ernährt die Familie ganz gut. Mir hat es nie an irgendetwas gefehlt. Meine Erziehung war ziemlich laissez-faire und meine Jugend relativ unspektakulär. Heute habe ich Freunde aus und in einem Dutzend Ländern. Grenzen finde ich ziemlich lästig und absurd. Und mit Hierarchien habe ich auch so meine Probleme. Aber die DDR, Überwachung, Flucht, Existenzängste, all das kenne ich nicht. Aber darum wird es ja auf dieser Reise gehen. Ich will verstehen, wie es damals für Sie als Botschaftsflüchtling war, die das Land noch vor dem Mauerfall verließ. Morgen dann also die erste Etappe, per Bus nach Berlin, dann direkt in meinen Geburtsort und an Ihre alte Arbeitsstelle. Ich weiß nicht mal wirklich, was sie da gemacht hat. Irgendwie war das nie ein Thema bei uns. Und vor der Reise wollte ich es dann auch nicht mehr wissen, denn ich wollte quasi unvoreingenommen an diese Geschichte rangehen. Also ihre, meine, unsere. Ein irgendwie mulmiges Gefühl macht sich breit. Indifferent, irgendwie nicht greifbar. Vielleicht noch ein Glas Rotwein.
Tag 2. Berlin, Bernau am Bogensee.
Die hier hat es gezeigt, die geht zum Wannsee. Die ist also.
Ja.
Die wurde dann nicht benutzt und die wurde benutzt und die ist da.
Und in der Mitte war ein Zaun oder?
Mauer. Von beiden Seiten.
Eine richtige
Seiten
Mauer. Ja. Zwischen den Schienen oder wie?
Die ist zwischen den. Zwischen der Mauer. Also auf der einen Seite, glaube ich, waren Häuser und auf der anderen Seite war eine Mauer.
Und da sind Häuser? Doch, da steht S2 Bernau. Aber gab es die Haltestelle Bornholmer
nein,
Straße?
Nein. Das war ja Westterritorium.
Achso. Aber Sie haben die Schienen irgendwie nutzen müssen.
Wahrscheinlich.
Hieß die damals auch schon S2? Gab es dann damals russische Ansagen?
Nein.
So, jetzt sind wir nach fast einer Stunde aus Bernau in Wandlitz angekommen und haben noch 5 Kilometer zum Bogensee. Und da fährt irgendwie gerade nichts hin. Wir müssen uns jetzt ein Taxi bestellen. War das immer so?
Naja, den Bogensee gab es ja. Also das war ja eigentlich nichts Offizielles. Ja, da gab es nur unsere Dienstbusse, die zu bestimmten Zeiten gefahren sind, sodass man also auch nach dem Unterricht mal halt nach Wandlitzsee einkaufen gehen konnte oder an den See. Aber ansonsten gab es da keinen Grund, hin- oder wegzufahren.
Hier wollen Sie aussteigen?
Na klar.
Hier ist jetzt das Ende der Welt, ja?
Hier ist jetzt das Ende.
Naja, hier wäre dann, davor mussten wir anhalten. Hier war Schlagbaum und dann weiter ging es nicht rein. Und dann kommt man ja in den Innenkreis, da wo diese ganzen Bauten stehen. Ja, bitte. Na dann viel Spaß.
Okay. Wir kommen also jetzt aufs Gelände der ehemaligen Jugendhochschule Wilhelm Pieck hieß die übrigens. Zu der Zeit, als ich hier gearbeitet habe, von 1985 bis 1989, haben hier 500 Jugendliche studiert. Hälftig DDR-Funktionäre und die andere Hälfte ausländische Jugendfunktionäre. Und so wie Alex, wie du letztens gesagt hast, in ein paar Jahren kenne ich die Elite in Polen und in der Ukraine, habe ich gedacht. Und ich kenne garantiert in jeder Regierung, in jedem, in Angola, in Mosambik, in Kuba, in Nicaragua, kenne ich irgendjemanden, der mal in der Jugendhochschule Wilhelm Pieck studiert hat. Und weswegen war ich hier eigentlich hierher geraten? Ausländische Studenten müssen ja, wie werden die unterrichtet, in welcher Sprache? Ja? Die schaffen es natürlich nicht, mit null Kenntnissen zu kommen und so gut Deutsch zu lernen, dass sie Marxismus-Leninismus studieren können. Also wurde der Unterricht mit Dolmetscher durchgeführt. Und meine Aufgabe war es also, neben dem Lehrer zu sitzen und den Unterricht zu dolmetschen. Ja, auf diese Art und Weise kann ich Lenin, Marx, Engels hoch und runter, denn ich musste ja wissen, was die Studenten sagen. Wir mussten die Arbeiten mit korrigieren. Vorlesungen, hat ein ganz normaler Unibetrieb stattgefunden, mit Vorlesungen, mit Seminaren und entsprechend viele Jugendliche, entsprechend viel Personal war natürlich da. Übersetzer, Lehrer, medizinisches Personal. Es war also eine Stadt in der Stadt und sie war jung. Ja, als ich hier angefangen habe, war ich 22. Unser Dolmetscherstab bestand aus ungefähr 50 Leuten mit 14 Sprachen. Khmer, Laotisch, Vietnamesisch, Polnisch, das war mein Part. Englisch, Französisch, Portugiesisch, Arabisch. Ja. 500 weitere junge Menschen und nichts zu tun, außer zu lernen.
Ich würde sagen, klingt nach Party, nach Erasmus-Semester pur.
Im Vorlesungssaal gab es regelmäßig Kino. Es gab eine Gaststätte, später sogar zwei. Wir haben uns die Sache immer erleichtert und haben uns das Bier in Eimern geholt. Also ja, Party natürlich. Wobei es so eine Art Partnerschaftsprogramme gab, dass immer eine deutsche Gruppe, eine DDR-Gruppe mit einer oder zwei ausländischen Gruppen befreundet. Und da haben wir interessanterweise die Polen mit den Arabern zusammen gefeiert.
Jetzt weiß ich, woher mein Interesse für beides kommt. Und sag mal, wenn du dann hier so 3 Jahre quasi in der Kaderschmiede verbracht hast und indoktriniert ja mit wurdest durch die ganzen Texte, konntest du dir da überhaupt den Westen noch anders als Feind vorstellen und dass du irgendwie 3-4 Jahre später dorthin flüchten wirst?
Ich glaube, ich war hier ein bisschen in einer besonderen Situation, weil ich ja die polnische Gruppe betreut habe. Und die Polen, die 85 gekommen waren, die waren zwar Funktionäre ihrer Jugendorganisation, und davon gab es in Polen damals mehrere. Das konntest du aber schon nicht mehr vergleichen mit den Funktionären der anderen, aus den anderen sozialistischen Ländern, auch mit unseren nicht. Die waren also schon reformiert, ziemlich entspannt, sodass also ich persönlich nicht so im Druck ausgesetzt war. Ich habe das bei anderen Gruppen gesehen, zum Beispiel Nicaragua. Da mussten auch die Lehrer, und war man ja immer hochpolitisiert selbst mit. Ja, bei den Polen war das alles ein bisschen entspannter. Ich meine, irgendwo war es eben auch ein Job.
Hättest du denn vielleicht auch ja im Vergleich von 88 vor meiner Geburt und dann eben danach, als du wiederkamst, hattest du dann noch so einen Karriereplan hier, wenn nichts passiert wäre, ich werde jetzt für immer an der FDJ-Hochschule bleiben oder in einer ähnlichen Institution?
Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die habe ich mir so nie gestellt. Aber ich hätte auch als Dolmetscherin ja wahrscheinlich auch in der Organisation noch Möglichkeiten gehabt. Vielleicht hätte ich mich dann in die Richtung internationale Beziehungen oder Reise, hier Gästebetreuung oder so, vielleicht hätte ich mich eher in diese Richtung weiter bewegt.
Die sozialistische Burg Bernau, Marxismus-Leninismus-Vorlesung, FDJ-Hochschule? Damit habe ich ehrlich gesagt wirklich nicht gerechnet. Ich wusste ja, dass meine Mutter als Dolmetscherin irgendetwas mit dem Staat zu tun hatte, aber die sozialistische Kaderschmiede in einem Wald außerhalb Berlins? Puh. Nicht, dass ich jetzt schockiert bin und sie als Teil des DDR-Unrechts sehe, ich kann sie mir schlicht nicht vorstellen in so einem Job. Ich kenne meine Mutter als taffe Geschäftsfrau, selbstbewusst, selbstbestimmt, kritisch und mit einer gehörigen Portion Distanz zu bürokratischen und hierarchischen Strukturen. Aber die verschwurbelten Sätze eines verquasten Parteidozenten zu übersetzen, das würde sie heute keine 10 Minuten mehr aushalten. Was ist also passiert in den folgenden Monaten und Jahren nach diesem Sommer 89? Kann die Geschichte einen doch so sehr verändern? Oder blüht der Mensch eben doch erst in Freiheit richtig auf? Und welchen Einfluss hat ihre Geschichte, ihre Herkunft auf mich? Ich meine, klar, alles zu hinterfragen, das habe ich von ihr gelernt, eigene Entscheidungen zu treffen und sich Lebenspläne eben nicht diktieren zu lassen. Aber für mich ist das Alltag. Sie musste sich das alles selbst beibringen, mit sich ausfechten, ja erkämpfen. Und das nicht in der Ruhe und Geborgenheit von Wohlstand und Freiheit, sondern in einem alles kontrollierenden, aber bereits zerfallenden Staat.
Tag 3. Vom Todesstreifen in den Warschau-Express.
Chef der Grenztruppen an Kommandeur des Grenzkommandos Mitte. Zur Vorbereitung der Entscheidung über den möglichen Ausbau der Staatsgrenze der DDR zu West-Berlin mit Grenzmauer eines neuen Typs haben Sie bis 15.06.1974 Ihre Vorschläge über den Aufbau und die Gestaltung neuer Varianten der Grenzmauer zur Prüfung einzureichen. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind in einem von Ihnen festzulegenden Geländeabschnitt des Truppenübungsplatzes Stregans Muster der vorgeschlagenen Varianten zur Begutachtung aufzubauen. Bei der Entwicklung der Varianten der aufzubauenden Grenzmauer sind folgende Forderungen zu berücksichtigen. Die Höhe der Mauer über Geländeoberfläche soll 3 Meter betragen. Gegen Unterkriechen ist die Mauer durch das Einbinden der Elemente in den Erdboden zu sichern. Der obere Abschluss ist so zu gestalten, dass beim Versuch des Übersteigens ein Festhalten bzw. die Anwendung von Hilfsmitteln erschwert wird. Die Mauerfläche darf keine Vorsprünge oder Vertiefungen aufweisen, die als Auftrittsmöglichkeit genutzt werden können. Ein Herausbrechen von Einzelelementen darf mit einfachen Hilfsmitteln nicht möglich sein. Das äußere Bild der Mauer muss den Ansprüchen zum Ausbau der Staatsgrenze im Abschnitt der Hauptstadt der DDR entsprechen. Der Aufbau muss unter allen im Bereich des Grenzkommandos Mitte vorkommenden Geländebedingungen möglich sein. Im Interesse der erforderlichen Geheimhaltung ist in die Vorbereitung der Maßnahmen nur ein beschränkter Personenkreis einzubeziehen.
einen kleinen Koffer drin.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in unserer City auf der Fahrt nach Warschau. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster planmäßiger Halt, Frankfurt Oder.
Diederich Hässling. Dieser Name schwirrte mir am Todesstreifen heute mehrfach im Kopf herum. Also Heinrich Manns treffende Karikatur dieses obrigkeitstreuen, konformistischen Deutschen, der der Menschheit ein ganzes Jahrhundert Leid zufügen sollte. Sie ist mir so fremd, diese offensichtlich tief in der Kultur dieses Landes verwurzelte Mischung aus Untertänigkeit und eiskalter Perfektion. Es scheint, egal ob meine Landsleute ein Steuerwesen, den Holocaust oder eben einen Todesstreifen konzipieren, immer verstecken sie sich dabei hinter dieser verschachtelten, von elendigen Substantivierungen und Genitivketten verschandelten klinischen Sprache der Bürokratie, in der sie die Umsetzung dieser oder jener Grausamkeit anordnen. Die Mauer war eigentlich ein vollkommen abwegiger und in gewisser Hinsicht auch lächerlicher Versuch, die eigene Bevölkerung einzusperren, zum Wohle eines politischen Dogmas, das doch angeblich dem Menschen dienen sollte. Aber eben eine Lächerlichkeit, die hunderte Menschen auf perfideste Art und Weise das Leben kostete. Keinen Moment hätte ich gezögert, dieses Land zu verlassen. Aber wie leicht sagt sich das heute. Aber ich habe an diesem Ort noch heute diese bleierne Schwere spüren können, unter der meine Mutter vor 25 Jahren gelebt hat.
Tag 4. Die volle Wucht der Geschichte.
Erzählen wir mal, weil wir jetzt gerade irgendwie drauf zulaufen, war das nur an der Botschaft zu sehen oder hat sich das schon in den Straßen vorher angekündigt, dass dort Gedränge ist?
Na, so riesig war das Gedränge auch nicht. Das Einzige, was wirklich richtig ins Auge gefallen ist, waren diese Trabis, diese herrenlosen Autos, die da überall rumstanden. Und ich habe auch so eine Situation gesehen, wie da jemand angefahren kam oder eine Familie, das Auto aus dem Auto rausgesprungen, das Auto stehen lassen und dann hin zu diesem Empfangskiosk.
Weil du ja vorhin meintest, diese Bilder aus Prag gab es ja mit dem Zaun, wo die rüber sind und dann wurden sie runtergezogen. Sah das hier auch so aus oder ist das ruhiger abgelaufen?
Hier war absolute Ruhe. Das hat überhaupt niemanden interessiert. Die polnischen Behörden haben sich da komplett rausgehalten. Also jedenfalls offensichtlich das, was man gesehen hat. Hier war keinerlei Polizei.
Und deutsche Offizielle, also irgendwas Stasi oder so, hat man die gesehen, erkannt?
Das ist mir nicht bewusst. Und ich habe hier wirklich, war wirklich mehrmals hier und habe das Geschehen über längere Zeit beobachtet. Und ich glaube, mir uns ist nicht mal die Idee gekommen, dass da uns noch jemand beobachten könnte.
Jahre nach den Ereignissen von damals möchten wir an dieses bedeutende Kapitel der deutsch-polnischen Beziehungen erinnern, indem wir die Gedenktafel hinter mir heute enthüllen. Als ein Zeichen der Erinnerung und des Dankes an die Warschauer, die den DDR-Flüchtlingen helfend zur Seite standen.
Maria Jarmoszuk, pani Herzl, Erika. Aha, to się nigdy pani nie znamy. Pani, bo ja robiłam ten film.
A, wiem, mój syn mi opowiadał o tym.
Dzień dobry.
Jakoś ja się, jakoś wtedy na premierę miałam przyjechać do Lipska, jakoś się nie udało, albo za późno się dowiedziałam. Der Film,
Za późno.
Der jestem za późno. Właśnie to pytanie mnie się interesuje, bo ja wyjechałam, trzeba było zezwolenie na wyjazd w ogóle dostać. Man konnte damals schon nicht einfach so nach Polen fahren. Also jeder, der in Polen war, musste vorher irgendeinen Grund angegeben haben, warum er nach Polen fahren muss.
Ja, und das war eine extra Einladung einfach. Ja, das war nicht so einfach. Mhm. Das stimmt. Aber es gibt sehr viele Leute, die dann über den Fluss gegangen sind. Mhm. Gut, das ist unglaublich. Mhm. Sogar, ich glaube, 2 oder 3 Leute sind ums Leben gekommen, habe ich bei der Grenzschutz, im Grenzschutzarchiv gefunden, da sie ertrunken sind in Oder.
Ja, ich meine, es war September,
Ja, das war wirklich harte Zeit. Mhm. Okay, dann sehen wir uns heute Abend.
Na klar.
Ja, super. Gerne.
Gestalten die Ereignisse mit, die letztlich zum Wunder der deutschen Einheit führten. Wir haben Polen aber nicht nur für das Wunder der Einheit zu danken. Nein, wir sind auch dankbar für das Wunder der deutsch-polnischen Versöhnung, die uns heute, 25 Jahre später, zu engen Partnern in einem vereinten Europa macht. Wie groß dieses Wunder ist, mag man auch daran ermessen, unter welch großen Opfern und ungewissen Ergebnissen Umgestaltungsprozessen später in anderen Teilen der Welt abliefen. Und wir sollten uns gerade auch heute noch einmal daran erinnern, dass das Beharren auf völkerrechtlichen Normen und Prinzipien die Einheit Deutschlands möglich gemacht hat. Gerade heute, wo nur einige hundert Kilometer weiter ostwärts diese Prinzipien und Normen mit Füßen getreten werden, ist es wichtig, sich daran zu erinnern. Dank Polen in die Freiheit und zur Einheit, so lautet das heutige Thema. Ich freue mich sehr auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank.
Wir mussten ja die Botschaft zeitweise schließen, wie Prag auch. Ja. Ich betone in dem Zusammenhang immer, wir haben aber unsere Visastelle für die vielen Polen, die nach Deutschland West reisen wollten, aufrechterhalten. Nämlich in der Nähe der Botschaft in einem Kiosk. Ja. Aber der normale Dienstbetrieb war nicht mehr möglich, nicht, weil zum Teil auch die Büros im Botschaftsgebäude selbst waren belegt mit Flüchtlingen. Ja.
Also diese Ungewissheit, diese Unsicherheit, es war sehr wichtig. Die Leute haben alles aufgegeben und sich in eine Ungewissheit gestürzt. Niemand wusste, wie geht es weiter. Müssen wir uns im Lande verstecken? Können wir im Lande in Polen bleiben? Werden wir zurückgeschickt? Was passiert, wenn wir mit den Zügen durch die DDR fahren? Wer wird verhaftet? Werden die Züge umgeleitet?
5 Tage später bin ich dann wieder nach Warschau gekommen. Aber diese Erfahrungen, die Szenen, die ich erlebt habe in Prag und in Warschau, diese Sequenz hat dazu geführt, dass am 30. September 1989 mich der ständige Vertreter der DDR in Bonn anrief und um ein Gespräch bat. Ich habe ihn dann ans Kanzleramt verwiesen. Dort erschien er dann und bot uns die berühmten Zugreisen von Prag über Dresden nach Hof und von Warschau über Berlin nach Helmstedt an.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...
Wenn man mit dem Zug von Berlin nach Helmstedt fuhr, dann fuhr man durch einen Zaun, durch ein großes Tor, der im Zaun war. Und dieses große Tor öffnete sich und dann fuhr der Zug hindurch und dann können Sie sich vorstellen, welcher Jubel in dem Zug ausbrach. Und als der Zug dann in den Bahnhof einfuhr von Helmstedt, da stand die niedersächsische Landesregierung und Vertreter aus Bonn und eine große Blaskapelle spielte Nun danket alle Gott.
Erzähl mir nur mal schnell, wie waren die letzten, 1,5 Stunden für dich?
Also ich muss sagen, das hat mich doch mehr berührt, als ich das gedacht hatte, weil ich hatte das Thema eigentlich für mich eingeordnet und abgeschlossen. Aber total begeistert oder überwältigt hat mich, wie eine ganz andere Sicht eröffnet wurde. Ich halte mich eigentlich für einen politischen Menschen, für einen politisch interessierten Menschen, der in der Tagespolitik steckt. Und trotzdem fand ich das umwerfend, wie politische Ereignisse hier eingeordnet wurden und wie auf einmal aus einer ganz privaten, individuellen Schicksalserfahrung einen Bezug zur Weltpolitik hergestellt wurde. Und das war für mich, also man kann sich ja stolz fühlen. Ja. Ich bin Teil einer weltpolitischen Bewegung gewesen. Ja. Aber ich denke, solche Dinge müssten viel öfter stattfinden für alle Beteiligten. Ich denke, solche Dinge sind absolut notwendig, auch in einem vereinten Europa, Dinge einzuordnen und den Menschen verständlich zu machen, warum Beziehungen zu Staaten, Unterstaaten so sind und wie sie sich entwickeln müssen.
Ich behaupte mal, nicht besonders einfach die Fassung zu verlieren, aber heute war ich wirklich mehrmals kurz davor. Bei der Enthüllung dieser Gedenktafel an der alten BRD-Botschaft, da war ich noch relativ distanziert. Dieses kleine Gebäude, das war so unscheinbar, dass ich mir die Menschenmassen schlichtweg nicht vorstellen konnte, die dort im September 1989 verzweifelt Zuflucht suchten. Und es war eben auch ein Pressetermin, wie Dutzende andere, die ich schon erlebt habe. Eine Rede hier, ein Interview da, ein paar Fotos und dann ziehen alle wieder von dann. Umso heftiger erwischte mich aber die Podiumsdiskussion am Abend. All diese Menschen, die selbst geflohen sind und dabei geholfen haben. In ihren Erzählungen, da wurde dieses abstrakte Bild des Herbstes 1989 plötzlich lebendig. Diese tausenden Menschen, die wochenlang in den Botschaften in Prag und Warschau ausharrten. Genschers Gänsehautrede auf dem Balkon der Prager Botschaft. Die berühmten Züge vom 30. September. All das waren heute nicht mehr Bilder aus irgendeiner Dokumentation, sondern das Leben dieser Menschen dort auf der Bühne. Und auch das meiner Mutter, selbst wenn ihre Flucht nach den Zügen gewesen ist und dadurch auch wesentlich entspannter abgelaufen. Aber auch ihr habe ich heute angemerkt, wie sehr diese Erinnerungen wieder freigegraben wurden und in ihr Bewusstsein rückten. Und auch, wie viel Ungewissheit sie eben damals begleitete. Es waren aber gar nicht mal diese einzelnen Geschichten, die mich so bewegt haben, sondern das, was ich beim Gedanken an die Mauer so schmerzlich vermisst habe, nämlich die Menschlichkeit. Dass wildfremde Menschen die Flüchtlinge in den ersten Tagen versorgt haben, dass Mitarbeiter des Roten Kreuzes dann bis zur Erschöpfung Essen und Kleidung verteilt haben, dass Bürokraten endlich mal auf die Vorschriften gepfiffen haben und dass all das die Empathie hinter der Kälte politischer Systeme hochgespült hat. Und das führt mich dann auch zu einer einfachen, aber schönen Erkenntnis. Denn am Ende, egal wie, da siegen immer die Menschen über die Systeme. Denn wenn sie im Angesicht der Unfreiheit nichts mehr zu verlieren haben, dann wird auch die Repression wirkungslos. Und damit verlieren undemokratische Ordnung ihre einzige Machtbasis.
Tag 5. Deutsch-polnische Freundschaften.
Po prostu nie funkcjonuje taka forma życia jak kombinowanie w Niemczech. No.
Nawet Niemcy nie wiedzą, co to jest, wiesz, co chcesz powiedzieć.
A nie możesz tego jak w jakikolwiek sposób zdefiniować?
Tak, ale musisz po prostu strony napisać.
Tak, no, zanim oni zrozumieją jeszcze to 3 godziny.
Musisz jeszcze historię polską, tak. Komunizm i wszystko.
Tak, tak.
Nach den vielen Eindrücken der letzten Tage war es wirklich erleichternd, ein wenig Zeit im Jetzt und Hier verbringen zu können. Ich war auch überrascht, wie groß der Andrang beim Tag der offenen Türen der Botschaft war und wie entspannt die Polen durch die durchaus prunkvollen Botschaftsgebäude geschlendert sind. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als deutsche und auch polnisch-deutsche Kinder wesentlich distanzierter wahrgenommen wurden. Aber die Polen mögen die Deutschen mittlerweile irgendwie. Oder zumindest finden sie die Russen noch schlimmer. Dieser Witz stammt von meinem Freund Wojtek, mit dem ich am Abend durch das Warschau von heute gezogen bin. In unseren amüsanten Englisch-Polnisch-Mischmasch-Gesprächen, da sind wir dann natürlich auch bei unserer Reise gelandet. Wojtek ist 23. Nicht mal qua Geburt ist der Kalte Krieg Teil seines Lebens. Er schüttelt immer wieder den Kopf, wenn ich ihm vom Herbst 1989 erzähle. Irgendwann landen wir in diesem Gespräch dann auch bei unseren Familiengeschichten und stellen fest, unter unseren Urgroßvätern waren ein Wehrmachtssoldat, ein SS-Propagandaoffizier, ein polnischer Partisanenkämpfer und ein KZ-Häftling. Und nun schlugen wir beide uns in einer pulsierenden Metropole des Vereinigten Europas die Nacht um die Ohren und schüttelten die Köpfe über die Vergangenheit. Ja, es wurde eine lange Nacht der Völkerverständigung.
Tag 6. Die entspannte Flucht.
Hast du das wiedererkannt jetzt, als wir hier reingefahren sind?
Also ich hätte den Ort wahrscheinlich niemals wiedergefunden. Ja. Aber wenn ich jetzt so auf diese Häusergruppe gucke, ja, dann würde ich sagen, ja, hier war ich schon mal.
Wie seid ihr denn hierher gekommen? Du hast ja schon erzählt, ihr habt eine Botschaft beantragt, wir reisen aus.
Ja, und ich glaube mich zu erinnern, dass das später Nachmittag war. Und ich war dann in der Botschaft vielleicht 1,5 Stunden. Und dann wurden Busse bereitgestellt und die haben die Leute irgendwo hingefahren und unsere Gruppe eben dann hierher.
Wie viele waren hier?
Ich würde mal sagen 30, 40 Leute.
In diesen Hütten hier irgendwo am Stadtrand oder ist ja schon vor Warschau, wie haben die euch denn versorgt? Wo gab es denn das Essen und Trinken?
Ich denke, in dem Haus, was du hier vor dir siehst, dass da drin so ein Wirtschaftsraum war. Da war eine Küche, waren sehr nette Leute und dort wurde gekocht. Ich habe jetzt schon auf der Autofahrt darüber nachgedacht, was haben wir nur den ganzen Tag gemacht? Ohne Zeitung, ohne Internet, ohne Bücher. Es gab einen Fernseher irgendwo, in dem Gemeinschaftsraum stand ein Fernseher. Ein ziemlich wackeliger Schwarz-Weiß-Fernseher. Und der ist irgendwann Mitte Oktober kaputt gegangen. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich im Fernsehen gesehen habe, wie Erich Honecker abgesetzt wurde. Und danach ist der Fernseher kaputt gegangen.
Wie habt ihr dann überhaupt noch Informationen aus der Außenwelt bekommen?
Na sicher über die Polen, denke ich mal. Vielleicht haben die auch Zeitungen mitgebracht, aber da kann ich mich aktiv nicht mehr dran erinnern.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Düsseldorf. Bleiben Sie noch so lange angeschnallt, bis die Anschlagzeichen über Niederlöschen sind. Kapitän Helmut Dix und seine gesamte Besatzung möchte sich nun von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste auf diesem Germanwings-Flug waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen verbleibenden Abend. Sagen Dankeschön, bis bald und auf Wiedersehen.
Nun also die Flucht. Ich habe ja erwartet, dass dieser Teil der Reise noch einmal viel hochspült, aber das kleine Lager außerhalb Warschaus, in dem meine Mutter im Oktober wochenlang auf ihre Ausreise gewartet hat, das war zu verlassen, um uns wirklich noch zu bewegen. Und der Flug nach Düsseldorf war ebenfalls seltsam entspannt. Für mich war das irgendwie logisch, denn durch Europa zu fliegen ist in Zeiten von EasyJet und Fernbeziehung über Ländergrenzen hinweg Alltag. Nicht nur für mich, sondern auch viele meiner Altersgenossen. Aber auch meine Mutter nahm die Wiederholung ihres Flugs in die Freiheit erstaunlich lakonisch hin. Einerseits spüre ich bei uns beiden, dass das Maß der Bewegtheit in Warschau auch schon seinen Zenit erreicht hat. Andererseits glaube ich heute aber, dass 25 Jahre in Freiheit auch ihr die Gelassenheit einer freien Bürgerin gegeben haben. Sicher war die Flucht damals ein immenser Schritt für sie, aber heute ist es eben auch für meine Mutter Normalität, über diese ehemalige Systemgrenze zu fliegen.
Tag 7. Flüchtling im Staatsdienst.
Guten Tag.
Und, alles geregelt?
Ja, Herr Bram hat
wartet mit dem Kaffee auf uns.
Mit Kaffee?
Ja.
Dann muss es sich schnell wirken.
Okay.
Rechts?
Okay. Wissen Sie wo?
Nee.
So, das erste Haus, so jetzt rechts.
Ja.
Rum um das Haus und bei Eingang. Okay?
Okay, danke.
Dankeschön.
Tja, ich bin nach Bramsche Hesepin, das Grenzdurchgangslager, gekommen. Nach unserem Flug nach Düsseldorf waren wir im Bundesaufnahmelager in Unna-Massen, kurz, vielleicht 2 Tage. Da ist das passiert, dass wir offiziell wieder ein Papier in die Hand gekriegt haben mit unserer jetzigen deutschen Staatsangehörigkeit. Zum Beispiel auch in deinem Fall war das wichtig, weil du hattest ja keine deutsche Staatsangehörigkeit, hast es aber dort automatisch dann bekommen.
Ich hatte gar keine, ich war Pole.
Ja, du hattest keine deutsche Staatsangehörigkeit, also warst du in dem Moment Ausländer. Also wärst du Ausländer gewesen, nach deutschem Staatsangehörigkeitsrecht über die Mutter automatisch Deutscher. Ich glaube, wir haben eine Zugfahrkarte bekommen und sind mit dem Zug nach Osnabrück, von Osnabrück bis Bramsche gefahren. Und dort wurden wir auch mit dem Bus abgeholt. Hier im Grenzdurchgangslager in Bramsche, Aufnahmestelle Niedersachsen dann schon, war wirklich alles hervorragend organisiert. Ja, in dem, wo wir jetzt waren, dem Gebäude und in den angrenzenden Gebäuden, waren alle Organisationen, die man brauchte. Also da war das Arbeitsamt, da war das Sozialamt und man ging einfach wie mit Laufzettel und da wurde alles erledigt. Und dann brauchten wir nicht hier bleiben, sondern wir wurden ausgelagert. Wir haben dann noch ein paar Tage in der Jugendherberge gewohnt, bis dann klargemacht wurde, nach welchem Schlüssel die Leute weiter in Niedersachsen verteilt werden. Jedenfalls sind wir dann einfach in die nächste Kommune verteilt worden und sind auf die Art und Weise dann in Fürstenau in diesem Hotel gelandet.
Und dann hast du 4 Wochen später hier angefangen zu arbeiten.
Irgendwer hat mir gesagt, das Bundesverwaltungsamt, was sich auch in dem Lager hier befindet und was für die Spätaussiedler zuständig war. Ja, also gleiches Territorium, aber andere Behörde. Das Bundesverwaltungsamt sucht dringend Leute, die Russisch sprechen. Und da habe ich mein schönstes Kleid oder Bluse oder was auch immer angezogen und bin hierher gefahren, bin zum Arbeitsamt spaziert, habe gesagt, ich habe gehört. Und was ist? Und da hat mich einer an die Hand genommen, hat mich direkt zum Leiter des BVA geschafft und hat gesagt, hier. Ja.
Und dann warst du auf einmal im bundesdeutschen Staatsdienst. War das eine Umstellung oder war das für dich eigentlich kein Problem, weil du hast ja schon mit FDJ-Strukturen zu tun gehabt, also viel bürokratischer konnte es ja nicht zugehen.
Ja, und genau, glaube ich, das war der Knackpunkt. Also aus dieser Zeit habe ich auch noch relativ viele solche Initialerinnerungen. Also ganz sicher dieser Moment, als ich am 4. Dezember hier meinen Dienst angetreten habe, ordnungsgemäß, und mein erster Akt war, dass ich in das Büro des Dienststellenleiters gerufen wurde, um einen Eid auf die Verfassung abzulegen. Und das war schon ein bisschen komisch. Ja, ich bin ja mit so einer Zwei-Staaten-Mentalität aufgewachsen. Das war nicht ganz ohne.
Gehen wir zuerst zu ihm, oder? Ja.
Damals waren Dinge machbar, die sind heute einfach undenkbar. Schade, ich denke natürlich damit Wehmut zurück. Ne? Übrigens bin ich nicht allein, also alle unsere Mitarbeiter. Obwohl das damals wahnsinnige viel Arbeit war und Herausforderung und auch, wie gesagt, auch psychisch darf man das nicht verkennen, weil ja doch manche Schicksale da man mitbekommen hat, die einen belastet haben. Aber alle durch die Bank denken dann zurück, Mensch, tolle Zeit damals gewesen. Ne? Ja, ja. Und wer das da mitgemacht hat, alle, die da in Berlin waren, 89, als die Mauer fiel, die kriegen heute noch eine Gänsehaut. Wir haben hier ein bisschen Geschichte geschrieben. Wir haben über 600.000 Menschen sind hier durch Bramsche allein gegangen. Seit 1989, als die ersten Spätaussiedler dann kamen. Und jetzt auch, wir machen auch Resettlement-Programme und Kontingentflüchtlinge aus Syrien zum Beispiel, die mit Fliegern hierher kommen, das ist durchaus ähnlich. Da sind auch viele dabei, die Schlimmes erlebt haben. Aber jetzt hat man wenigstens, dann bietet man dann Informationskurse an und so. Das machen wir, das war ja damals auch alles nur improvisiert. Ja, und da ging es für uns natürlich dann weiter. Das war dann uns irgendwann dann auch dann Schluss. Dann waren andere Sachen im Fokus drin, zum Beispiel Kosovo-Flüchtlinge. Das ging damals auch, der Kosovo-Krieg war ja dann kurz danach auch Bosnien und so weiter. Und dann, das war auch, da haben wir diese Menschen dann aus Zügen dann abgeholt, die haben wirklich nichts gehabt als das, was sie auf der Haut hatten. Und auf der Haut hatten sie manchmal gar nichts, also Kinder zum Beispiel, nackt. Wir haben nur eine Decke vom DRK gehabt und da haben wir hier Tag und Nacht gearbeitet. Und da ist manche heulend nach Hause gegangen, weil das, die waren von Massakern und alles, das war schon schlimm. Ja, ja, und so geht mit die Geschichte halt weiter. Jetzt haben wir sehr viele Asylbewerber, wieder völlig andere Sache. Wir hatten also hier schon über 30 Nationen und die Welt rückt zusammen.
Gut, next question. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Aus?
Aus Syrien.
Ja. Woher kommen Sie?
Ich komme aus Syrien.
Ja. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Türkei. Oh, you say Eritrea. Ja, das ist auch so. Woher kommen Sie?
Ich komme
aus dem?
Aus dem
Sudan. Woher kommen Sie?
Ich bin aus dem Sudan.
Ja. Und ich komme aus Polen und Sie kommen aus Syrien.
Bramsche beschäftigte mich schon von Anfang an ganz besonders bei dieser Recherche, denn dort treffen gleich mehrere Geschichtsstränge aufeinander. Da ist zum einen eben der in gewisser Hinsicht groteske Umstand, dass meine Mutter als Flüchtling in dieses Lager kam und kaum 6 Wochen später selbst hier arbeitete und sich um andere Flüchtlinge kümmerte. Die besondere Ironie dieser Episode liegt sicherlich auch darin, dass sie aus dem Staatsdienst der DDR nahtlos in den Staatsdienst des Klassenfeindes übergegangen war. Und natürlich ist da auch die immer noch nicht ganz fassbare Vorstellung, dass diese Frau mal in einem Amt gearbeitet hat. Aber da ist auch ein anderer, ein ernster Gedanke, der mir dort kam. Nämlich diese Kälte, mit der unsere Gesellschaft heute im Jahr 2014 über Menschen diskutiert, die ihr Land verlassen haben, um hier ein besseres, ein menschenwürdiges Leben zu finden. All die Somalis und Sudanesen, die Afghanen und Syrer, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind, eine lebensgefährliche Reise hinter sich haben und dann hier als Sozialschmarotzer abgestempelt werden. Dabei sitzen diese Menschen genau in jenen Gebäuden, in denen auch wir, meine Mutter und ich, vor 25 Jahren als Flüchtlinge ankamen und als Bürger wieder gingen. Sie sind genau wie wir, nur behandeln wir sie heute nicht so. Da ist sie wieder, die Unmenschlichkeit der Systeme, die Distanz, die deutsche Abschottung und auch meine Zweifel.
Tag 8. Die letzte Grenze.
Jetzt sind wir nach einer Woche wieder im Osten angekommen. Wieder über die Grenze. Du hast von der erzählt, an der du, was hast du, Kartoffeln geerntet?
Kartoffeln gelesen.
nahe deiner Schule. Und jetzt sind wir genau über die Grenze wieder zurückgefahren. Ist das nicht ein komischer Zirkel der Geschichte deines Lebens, dass du genau hier dann auch wieder angekommen bist? Oder nicht hier, aber in Weimar, dass wir jetzt schon wieder diese Runde drehen?
Ach, wahrscheinlich ist das einfach im Leben so, dass Kreise sich immer wieder schließen. Und komischerweise, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass dieses Gefühl, die Grenze zu überschreiten, immer noch vorhanden ist, aber komischerweise andersrum nicht. Also es ist immer mehr der Gedanke, wenn ich rausfahre, wenn ich wieder reinfahre, dann ist das nicht so wichtig.
Jetzt machen wir nochmal den Sprung nach heute. Ist dir sicherlich auch schon aufgefallen, dass wir in der gleichen Stadt studiert haben, dass ich jetzt auch nach Warschau ziehen will, wo du mal ein halbes Jahr gewohnt hast. Hast du auch das Gefühl, dass sowas sogar generationsübergreifend ist, dass Teile der Geschichte sich immer wiederholen?
Ja, ich denke schon, dass es gibt so wahrscheinlich auch so prägende Momente, die sind einfach unterschwellig da und im richtigen Moment zeigt sich das eben. Ja, es ist sicher eine Frage, ob man Warschau mag oder nicht mag. Wenn man das irgendwo angelegt hat, dass man dazu eine emotionale Bindung hat, dann erlebt man das wahrscheinlich auch ganz anders.
Der Arbeitstitel war zweimal Deutschland, einmal Polen, also so drei Länder, die mittlerweile nur noch zwei sind und vielleicht auch nur noch eine Union. Hat sich diese schwierige deutsch-polnische Geschichte, die sich Jahrhunderte, Jahrzehnte lang gesponnen hat, hat die sich so langsam in Normalität aufgelöst?
Offensichtlich ja. Also ich war selber in Warschau ganz erstaunt, wie positiv belegt diese Thematik jetzt ist. Ja, sicher hat man auch zu dem Jahrestag das nun auch das Allererfreulichste dabei herausgekramt, aber dieser leichte und freundschaftliche und normale Umgang miteinander, das finde ich was ganz Tolles und das da jetzt schon dafür ist es wert gewesen, in den letzten 25 Jahren halt auch schwere Schritte gehen zu müssen.
Die innerdeutsche Grenze überqueren, ohne es zu merken, weil ich in meinem Buch vertieft war. Das ist sie. Das ist die Quintessenz dieser Reise. Ein wahrhaft erhabenes Gefühl. Ich denke noch einmal an das Jahrhundert vor meiner Geburt. Den Ersten Weltkrieg, den Zweiten, den Holocaust, den Kalten Krieg. Ein Jahrhundert voller Gewalt, Tod und Unfreiheit in Europa. Und ein Großteil davon war die Schuld der Deutschen, die das Glück hatten, eine zweite Chance zu bekommen. Aber das ist nicht das wirklich Erhabene an diesem Gefühl. Es ist diese Dankbarkeit, in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben zu können. Dafür, dass Franzosen, Engländer und Polen mit mir gemeinsam in der Kneipe sitzen, statt im Schützengraben gegenüber. Und die Dankbarkeit dafür, dass ich schon morgen früh von Lissabon bis nach Tallinn fahren könnte, ohne dabei auch nur eine einzige beschissene Grenze zu überqueren.
Ulrike, 26, Status Flüchtling. Eine deutsch-polnische Reise durch den Herbst 1989. Ein Feature von Alexander Hertel. Realisiert durch ein Recherchestipendium der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Unter freundlicher Mithilfe von Mephisto 97.6, dem Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Universität Leipzig und Detektor FM. Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiter der Deutschen Botschaft und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Warschau sowie der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen.